Ich möchte jetzt Sie einladen, von den Schaubildern, die Sie jetzt präsentiert haben, auf den Blick auf die Welt insgesamt in den Alltag einzusteigen mit mir. Ich werde erstmal meinen Ausgangspunkt skizzieren, nämlich eine pragmatische, kurze Skizze, was wir in der Arbeit gegen sexuelle Gewalt unter Trauma verstanden haben. Also das Besondere in der psychiatrischen Klassifikation an der Traumadiagnose ist es ja, dass es eine der wenigen Diagnosen ist, die die Ursachen benennt. Dennoch verschwinden, also Auslöser ist eine schwere Erfahrung, die nicht bewältigbar war. Dennoch verschwinden sowas wie, es ging ja in meinem Beitrag um strukturelle Gewalt, strukturelle gesellschaftliche Dimensionen immer wieder aus dem Blick. Das liegt natürlich zum einen darin, dass die Ursachen in Form der psychiatrischen Diagnose benannt sind, also zunächst immer nur in Form einer Krankheit. Wenn ich traumatisiert bin, auch wenn dies gesellschaftlich, politische und so weiter Ursachen hat, bin ich krank. Das Gewicht liegt also auf den Symptomen, auf der Krankheit und es bleibt ein vor allem individuell zu bearbeitendes. Wir haben in der Arbeit immer mit einem Traumabegriff gearbeitet, der sehr, sehr ähnlich dem von Medico ist. Und deshalb zitiere ich hier auch David Becker. Trauma ist nicht, es reicht nicht aus, Trauma als ein singuläres Ereignis zu sehen, sondern Trauma ist ein Prozess. Die Frage ist, was passiert danach? David Becker hat da hierzu zwei wunderbare Beispiele gesagt. Er hat das Beispiel gehabt, was ist nach einer Vergewaltigung? Wie wird die Person, die vergewaltigt wurde, empfangen? Wie reagiert der Arzt darauf? Wie die Angehörigen? Wie die Polizei, wenn sie denn dahin geht? Was ist mit dem Jobcenter, wenn sie nicht mehr funktioniert? Was mit der Hartz-IV-Behörde, wenn ich umziehen muss, weil der Täter meinen Wohnort kennt? Der Prozess danach ist entscheidend für die Frage, was passiert denn mit dem Trauma? Nicht allein das singuläre Ausgangsereignis, sage ich das jetzt mal so technokratisch. Und die Anerkennung des Leidens, ein wichtiger Prozess in der Bearbeitung eines Traumas, ist durch die Diagnose nicht abgedeckt. Was ich jetzt brauche, so das zweite Zitat von David Becker zu Trauma und Flüchtlingen, was ich jetzt brauche, ist unter anderem die Anerkennung, dass der Diktator meine Familie umgebracht hat und dass mein Leiden mit diesem Mord zusammenhängt. Was ich nicht brauche, ist, dass man mir sagt, ja, Sie sind krank oder Sie sind verrückt. Das heißt, die Anerkennung eines sozialen und daher auch gesellschaftlich mitverursachten Leidens ist unter den Bedingungen gegeben, dass Menschen sich als krank erklären. Ich kenne das aus meiner Arbeit mit traumatisierten oder schwere Gewalt überlebenden Frauen, dass sie sagen, endlich kann ich mich für mich einsetzen, ich kann endlich mal sagen, ich bin krank. Ja, weil es die einzige Möglichkeit ist, dass dieses Problem der Gewalt in der Form von Trauma nur in den medizinischen Begriffen gedacht wird. Ein solcher Begriff von Trauma hat derzeit eine sehr, sehr schwere Konjunktur. Also es ist sehr schwer, Trauma als Prozess zu bearbeiten und eine solche entsprechende Arbeitshaltung einzunehmen. Es liegt daran, dass sich die Handlungsmöglichkeiten durch das, was heute Morgen von Herrn Gebauer ja schon skizziert wurde, durch die Ökonomisierung, das immer funktionieren müssen, das Management seiner selbst, das Unternehmerische, stark verändert und eingeschränkt haben. Was passiert aktuell? Wir haben uns 2008 in dem Krisenzentrum für Frauen, die vergewaltigt wurden, in Berlin, das ist das senatsfinanzierte Krisenzentrum zum Thema Vergewaltigung an Frauen, zusammengesetzt und haben, weil wir das Gefühl hatten, dieses Unbehagen in unserer Arbeit wächst. Aber wie greift man so ein Unbehagen? Es wird immer schwerer, Frauen zu unterstützen, einen der Leitsätze unserer Arbeit zu erfüllen, nämlich Frauen darin zu unterstützen, ihren eigenen Weg aus ihrer Gewalterfahrung zu finden. Historische Veränderungen festzumachen ist tatsächlich ziemlich schwierig, vor allen Dingen, wenn man es aus einer Alltagssituation heraus macht und so eine Art Praxisforschung, teilnehmende Praxisforschung betreibt. Wir hatten so ein paar Indizien, was passiert bei uns in unserer Beratungs- und Anlaufstelle. Frauen bleiben länger in der Beratung. Die alten Kennziffern der vom Geldgeber, 10 Beratungen und dann Vermittlung, waren utopisch geworden. Sie kamen öfter wieder, das Angebot reichte hinten und vorne nicht aus. Die Anlaufstellen waren nicht hinreichend oder wurden gekürzt, sodass da auch viel zu lange Wartezeiten waren. Sie wissen es auch, bei Therapien ist es natürlich sehr lange, um jemanden zu finden, der in einer Notsituation mit jemandem arbeiten würde. Und dann haben wir gedacht, wir machen eine Umfrage. Wir vernetzen uns mit anderen Projekten, mit Wissenschaftlerinnen, Journalistinnen und versuchen herauszufinden, was eigentlich diese, wir haben es genannt, potenziellen Schmerzpunkte vervielfacht für Frauen, die traumatisiert sind. Wir haben dann andere gebeten, die neuen gesellschaftlichen Herausforderungen und Widersprüche für die Arbeit gegen Gewalt zu skizzieren, so wie sie sie erleben. Also was sind die Folgen der ganzen Reformen, Transformationen und Veränderungen für den Alltag und für die Handlungsmöglichkeiten gegen Gewalt? Diese Beilage haben wir dann in einer Tageszeitung mit veröffentlicht, die hieß Gewaltige Reformen, alltägliche Gewalt. Nur ganz wenige Beispiele. Frauen, die jetzt in die Beratung kommen, haben oft einen längeren Beratungsbedarf als früher, denn meist ist die Krise, in der die Frauen sind, verbunden noch mit Arbeitslosigkeit, Hartz-IV-Bezug, Problemen im Job. Es gibt viel mehr Zusammenhänge, so die Rückmeldung von Wildwasser Berlin. Von Migrantinnenprojekten kamen Kommentare, dass neue Zuwanderungsgesetze und Migrantinnen, die zu arm sind und waren, um deutsche Staatsbürgerinnen zu werden, das hängt ja an der Möglichkeit, das eigene Einkommen zu finanzieren, sonst gibt es eine Ausweisung, die sich also, wenn sie sich aus einer Gewaltbeziehung lösen wollten, kein Anrecht auf Hartz-IV-Bezug haben, sondern dann ausgewiesen würden, dass diese Fälle viel öfter in den Beratungsstellen auftauchen. Eine Wissenschaftlerin aus Wien, Birgit Sauer, hat Studien aus USA und Kanada in die Debatte eingebracht, die zeigen, dass der Abbau sozialstaatlicher Sicherheit Menschen viel verwundbarer und verletzungsoffener macht für Gewalt. Und die beiden Epidemiologen, Pickett und Wilkinson, haben ja 2010 in ihrer umfassenden Studie, die auf Zahlen auch der WHO und allen möglichen offiziellen Statistiken beruft, nachgewiesen, je größer die Einkommensungleichheit, desto größer nicht nur die psychosozialen Probleme, sondern auch die Gewalt. Genau dieses Zusammenspiel von neoliberalen Gesellschaftsveränderungen und deren individuellen Auswirkungen auf die Lebensrealität der Einzelnen ist eben strukturelle Gewalt. Menschen werden Lebenschancen vorenthalten, Abhängigkeiten werden naheliegender und größer. Zum Beispiel machen prekäre Arbeitsverhältnisse Heiraten wieder für eine bevorzugte Wahl für Frauen und eine Trennung entsprechend schwerer. Strukturelle Gewaltformen sind also die stetig steigenden Anforderungen des Überlebens an das Überleben, die Zumutungen, die heute Morgen ja schon bereits skizziert wurden, und das Entstehen neuer Gewaltformen durch strukturelle Verunsicherung und das Vorenthalten von Lebenschancen. Das sind so kleine Punkte, die Machtverhältnisse skizzieren könnten. Also, wir haben das genannt, es sind ein Zuwachs an institutionellen Diskriminierungen, der spürbar ist in der Begleitung von Frauen nach, wir hatten ja das Thema sexualisierte Gewalt, weil auch ein Schmerzpunkt für uns als Beraterin war in der Arbeit, dass wir immer an diesen Sackgassen von Callcentern endeten. Ja, Callcenter, wissen Sie, haben vorgegebene Antworten. Versuchen Sie mal, was nicht vorgesehen ist, in einem Callcenter zu erfahren. Es ist schier unmöglich, und versuchen Sie das in einer Notsituation, es bringt Sie schier wirklich um den Verstand. Was steckt dahinter? Das ist ja nur ein kleines Beispiel aus dem Alltag, ein ganz kleines, winziges, das wir aber alle kennen. Hintergrund dieser Standardisierung und Pauschalierung sind Berechnungen von allem nach dem statistischen Durchschnitt. Das heißt, Menschen kommen und Anliegen kommen nur noch nach dem statistischen Durchschnitt vor. Rechts und links davon geht nichts. Dann ist da zweitens die Macht, die nicht zu unterschätzende Macht und auch eine neue Machtform des Neoliberalismus, nämlich die Kennziffern und Zahlen, die darin bestehen, dass sie nicht mehr verhandelbar sind. Das wird auf uns zukommen bei der Pauschalierung der zunehmend in den Psychiatrien, im Gesundheitssystem. Kommt aber jetzt schon vor in bestimmten Leitlinien, dass nichts mehr verhandelbar ist. Und wo wir es ganz groß als Beispiel haben, ist die Schuldenkrise, also die Schuldenbremse. Das ist eine festgeschriebene Zahl, die nicht mehr verhandelbar ist. Das heißt, durch diese zwei eigentlich marginal scheinenden Punkte wird die technokratische Tagesordnung von Managern verallgemeinert zum gesellschaftlichen Leitbild. Sie besetzt das Terrain von unserem Sachverstand und ersetzt Argumente, Begründungen und das Suchen von anderen Wegen durch Kennziffern und Zahlen. Das ist jetzt eine Zuspitzung, aber soweit. Das heißt, wenn wir uns angucken, was passiert vom Hintergrund traumatischer Erfahrungen, wie sind die Menschenbilder, Zumutungen steigen, funktionieren müssen, Menschen sollen sich selbst managen, also zu Managern werden. Und hier komme ich jetzt zur Frage nach dem biomedizinischen Krankheitsverständnis. Wie passt dieses eigentlich 1:1 in diese gesellschaftlichen Entwicklungen? Dominant ist die Biomedizin nach wie vor. Ich hatte neulich ein Gutachten für eine Psychotherapie wo drin stand, es ist sehr schade, dass die Psychotherapeutin so nachlässig ist, der Patientin nicht nahezulegen, doch Psychopharmaka zu nehmen. Ich habe den Antrag trotzdem bewilligt bekommen. Im Verlängerungsantrag habe ich dann geschrieben, die Patientin nimmt jetzt Psychopharmaka. Dankenswerterweise hat die Psychotherapeutin die Anregung aufgenommen. Also das ist sozusagen, das ist ja das, was wir im Alltag und überall kennen. Es lohnt sich, nach dem biomedizinischen Krankheitsbild ein bisschen differenzierter zu gucken. Die Konjunktur im Alltag ist deutlich. Ne? Eine Autorin hat es im genethischen Netzwerk mal so schön beschrieben, auch in einer Studie, wie Schmetterlinge schwirren aufgeschnittene, bunte Gehirnhälften durch unsere Köpfe. In jeder Illustrierten können wir sie sehen. Die Forschung boomt, die Neuropsychologie boomt. Die universitären Lehrstühle der Biopsychologie werden mit Neuropsychologie besetzt und so weiter. Auch die Therapien gehen in die Richtung. Was passiert da in der Forschung? Das Psychische wird, es lässt sich ja nicht wirklich abbilden und beforschen, sondern das Psychische muss, um es beforschen und nachweisen zu können, auf physiologisch-funktionale Korrelate reduziert werden. Also Stress kann beforscht werden. Forschung ist also angewiesen darauf, kurzfristige Zustandsänderungen zu messen. Das heißt, das Psychische, unser subjektives Erleben letztlich, muss messbar gemacht werden. Zum Beispiel, was löst eine Reaktion unmittelbar, die Unmittelbarkeit ist ein wichtiger Punkt, auf Stress aus. Ein Satz aus einer ADHS-Therapie, den neulich Studierende bei einem Referat gesagt haben, das Gehirn trainieren, um Stress besser regulieren zu können. Das ist sozusagen eine Entwicklung. Das heißt, es gibt da mehrere Reduktionen in dieser neuropsychologischen Herangehensweise. Das Psychische auf messbare Vorgänge, das subjektive Erleben auf Stress, die gesellschaftlichen Verhältnisse und Machtverhältnisse auf individuelle Stressbewältigung zu fokussieren. Es gibt aber noch einen anderen zweiten Punkt, den ich zur Diskussion stellen möchte und wo ich nicht so weiß, ob ich da richtig liege, aber den ich total interessant fand, der kommt aus einer Dissertation zu Genetik und Psychologie. Es gibt ein scheinbar ganz progressives Krankheitsbildmodell, nämlich das Biopsychosoziale. Ich bin ja nun an einer Hochschule für Sozialarbeiter und dort ist das Biopsychosoziale das ganzheitlichste Krankheitsverständnis. Aber was ist denn das biopsychosoziale Krankheitsbild? Es basiert nämlich in der Regel auf dem Vulnerabilitätsstressmodell. Das heißt, Trauma, wenn wir das auf Trauma hin betrachten, wird dann ein Stress solchen Ausmaßes, dass es von den Einzelnen nicht mehr zu bewältigen ist. Und man fragt sich natürlich, Vulnerabilität? Ah ja, was macht die Person so verletzlich? Das schaffe ich. Es ist zudem eine Idee des Biologischen stark darin, den Stress als Ausschüttung von Stresshormonen. Und dieses fortschrittlich scheinende, weil ja eben nicht determinierte, sondern nur teildeterminierte Krankheitsmodell, hat ein paar Tücken. Die Frage, kann ich einen solchen Stress wie ein Trauma managen, kommt bei mir in den Seminaren sehr oft. Ja, aber doch nicht jeder, der Gewalt erlebt, hat ein Trauma. Ja, so. Also, warum nicht? Die zitierte Studie arbeitet heraus, dieses Modell, Vulnerabilitätsstressmodell, ist ein perfektes Managementmodell für die Psyche. Es wird eine additive Beziehung zwischen Stress und Vulnerabilität angenommen. Je mehr Stress, desto besser muss meine Nicht-Vulnerabilität, also die Resilienz, sein. Und je mehr Vulnerabilität, also Verletzlichkeit, desto mehr besser muss ich meinen Stress managen können. Was passiert denn da in dieser Idee, die ja gar nicht so fernab von unserem Denken ist? Der Schwerpunkt wird auf die individuelle Seite und die Bewältigungsfähigkeiten der Einzelnen gelegt. Das passt perfekt zu diesem Managementgedanken. Der Fokus auf die Bewältigungsmöglichkeiten der Einzelnen führt ganz schnell dazu, dass die Bedingungen aus dem Blick geraten, gar die Machtverhältnisse. Management legt zudem technische Lösungen nahe. Was ist mit dem Beziehungsaufbau und so weiter? Bei EMDR wird es ja oft diskutiert, es ist gut, aber die Beziehung muss stimmen. Ja? Das wäre ja auch so eine neuropsychologische Herangehensweise. Und es gibt noch etwas weiteres. Ich war neulich auf einem Vortrag zur Mentalisierung und alle Mentalisierungsthesen wurden mit Rattenexperimenten belegt. Oxytocinspiegel sinkt, steigt und so weiter. Es gibt eine gefährliche Form der Naturalisierung von gesellschaftlichen Verhältnissen, denn es ist eine Gleichsetzung menschlicher Gesellschaft mit einer determinierenden organismischen Umwelt. Wo ist denn das gesellschaftlich-psychische, unsere Reflexions- Möglichkeiten, über uns selber, über gesellschaftliche Verhältnisse, das fällt da ganz schnell raus. Das heißt nicht, wenn man EMDR macht, dass man das nicht mitdenken kann. Es geht jetzt nicht um bestimmte Therapieformen zu dissen oder sowas, sondern es geht darum, dass es von der konzeptionellen Anlage tendenziell eher rauskippt, als reinkommt, systematisch. Das ist das. Ich komme jetzt, also das würde ich sagen, ist ein wichtiger Punkt auch zum Verschwinden der Subjekte in den Möglichkeiten psychosozialer Arbeit. Und das im Blick zu behalten, um sowas wie Trauma als Prozess und Begleitung bei einem Prozess und zur Frage, bei uns in der Beratungsstelle, jede Frau, aber jede Person braucht, hat ein Recht auf die Unterstützung bei ihrem eigenen Weg der Bearbeitung, erschwert diese Tendenz enorm. Jetzt noch mein Ausblick. Ich glaube, dass Haltung und Grundsätze der Arbeit ganz schön herausgefordert sind, wenn man eine psychosoziale Traumaarbeit machen möchte. Parteilichkeit, das alte Prinzip der Parteilichkeit zum Beispiel, erfordert heutzutage, glaube ich, eine Analyse, eine Kenntnis über diese Macht- und Schmerzverhältnisse. Und das sollte dann dieses Wissen um das Ausmaß in die Beratungs- oder in die Begleitungsarbeit mit einfließen. Das ist nicht leicht, das ist ja auch eine Analyse von Verhältnissen. Ein zweiter Punkt, die Menschenwürde. Es gab den Streik bei Gate Gourmet in Düsseldorf, einen der längsten Streiks in der Bundesrepublik, und die haben gesagt, neoliberale Entwicklung geht auf Kosten der Menschen, das sind Menschenentwürdigungsreserven. Ja, wir tragen die Krise auf Kosten unserer Menschenwürde. Für Menschen, die durch traumatische Erfahrungen wesentlich verletzungsoffener sind, ist dies eine permanente Herausforderung in ihrem Weg, das Trauma überhaupt bearbeiten zu können, weil es ganz viele Punkte der Verletzung von Menschenwürde anspricht. Noch zwei Punkte. Es gibt eine feministische Finanzökonomin, die sagt, wir brauchen eine Messgeria. Wir brauchen eine Guerilla gegen das Vermessen und Standardisieren des Alltags, weil es eine Form der strukturellen Ohnmacht ist. Und das Nächste, was ich hier so gerne diskutieren würde, wir haben die Sprache nicht. In den Seminaren kommt es immer wieder zur Diskussion, die ich gebe, ist es jetzt Depression oder ist es das nicht? Wir können, wie mein Vorredner ja auch schon gesagt hat, wir können bestimmte Probleme von Menschen nur in medizinischen Sprachen denken. Wir haben die Sprache nicht, das Jenseits zu denken. Das heißt, ich würde gerne sowas beginnen, ein Netz zur Entpathologisierung, einen Leitfaden zur Entpathologisierung, um eine andere Sprache zu fördern, um andere Denkweisen zu fördern, um sich auszutauschen über die Möglichkeiten, Probleme von Menschen in den Verhältnissen, ob Trauma oder andere, wieder in einer anderen Form sprechbar zu machen. Und damit mache ich jetzt Schluss. Ne?